Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Und schon ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe meinem Podcast. Es geht heute um das Thema Content Creation. Ich habe hier einen wieder sehr, sehr spannenden und allwissenden Gast im Studio, virtuell zugeschaltet, Robin. Herzlich willkommen, Robin Neubreitmeier aus Heidelberg. Freue mich, dass du da bist, Robin.
Ja, hallo Armin, schön, dass ich da sein darf.
Robin, du bist ja mit mir in Kontakt gekommen oder ich mit dir, weil ich gesehen habe, du bist Experte für das Thema Content Creation. Bevor ich jetzt aber dich vorstelle, das übliche zwei Sätze über dich. Wer bist du, was machst du, wo lebst du, was du uns mitteilen möchtest?
Ach, schön. Robin, ich wohne im wunderschönen Heidelberg, fürs Studium hergekommen und hab's einfach nicht geschafft, wieder davon wegzukommen. Was mache ich denn? Also früher habe ich mich ja als Videograf bezeichnet, habe dann aber ganz schnell gemerkt, viel zu viele Leute beschäftigen sich damit, mit Videografie. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich meine eigene Sache finden. Und habe dann ganz schnell gemerkt, dass gerade bei Gründerinnen und Gründern noch so ein bisschen die Lust da ist, online auch sichtbarer zu werden. Und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und was ich jetzt bin, keine Ahnung, manche nennen mich Content-Marketing-Expert, manche Social-Media-Dude, was auch immer da die Bezeichnung ist. Such dir das Schickste aus.
Jetzt ist es ja so, also Sichtbarkeit online heißt ja eben, wenn wir auch gerade über das Thema Business sprechen, ja nicht nur Sichtbarkeit in Form von schönen Burgerfotos oder Bierfotos, zumal das ja momentan sowieso stark abgenommen hat durch die Corona-Situation. Das ist ja dann eher die Frage, wie kann man eben im geschäftlichen Kontext, ob es Gründer sind, ob es Mittelständler sind, Industrieunternehmens, wie kann man in den sozialen Netzwerken gut auftreten? Was heißt das überhaupt, gut auftreten? Also das Bild ist das eine Gestaltungsmittel, das andere ist das Gestaltungsmittel Text und da bist du eben beratend stark tätig, richtig?
You got it.
Ja. Weshalb ist das Thema denn heute so wichtig, also über Content Creation zu sprechen? Weil ich sag, könnte jetzt ja auch so als dummer Junge vom Lande sagen, wieso, ich mache ein schönes Foto, zwei Zeilen drunter und das muss schon funktionieren, das wird schon viral gehen. Aber das scheint es ja nicht zu sein. Sonst gäbe es ja nicht Menschen wie dich, die andere beraten, es besser zu machen.
Ja, schön gesagt. Um das mal ganz, ganz klar zu machen, so früher hätte das, glaube ich, gut funktioniert. So in den Anfangszeiten von Instagram konntest du ein Foto mit deinem Handy machen, konntest da einen schönen Zweizeller hin machen und bist damit quasi viral gegangen. Heutzutage funktioniert das leider nicht mehr, weil der Wettbewerb einfach stärker geworden ist. So, es gibt viel mehr Menschen, die was produzieren, die sichtbar werden möchten durch Social Media. Und deshalb ist auch dieser Anspruch an Qualität viel, viel höher geworden. So, ich habe mal ein YouTube-Video gedreht, 2007 oder sowas, mit meinem Handy. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert, aber heute wird es einfach nicht mehr, einschlagen, weil einfach der Anspruch ein ganz anderer geworden ist.
Also auch beim Thema Bild und bewegtes Bild, hat sich da auch stark was verändert?
Ja, voll und ganz. Ich meine, meine erste Kamera, so eine Canon EOS 600 oder sowas. Ich meine, also das kannst du mit dem heute einfach nicht mehr vergleichen. So, das ist ein ganz, da ist technisch schon so viel passiert. So, die Leute bearbeiten das ganz anders. Also da sind ganz neue Dimensionen aufgekommen. Und das ist gerade auch das, was das Ganze so spannend macht. So viele neue Menschen bringen so viele neue Perspektiven in dieses ganze Spiel rein, dass da gerade wahnsinnig viel passiert. Ich glaube noch nicht, dass es zu Ende gespielt ist, aber dass die Welle gerade immer wieder größer wird.
Mhm. Ich habe gehört oder ich höre immer wieder, dass Unternehmen inzwischen auch schon sagen, wenn wir Fotoaufnahmen machen lassen von unseren Produkten, dann bekommen unsere Fotostudios zwei Aufträge. Einmal mach Fotos für unseren Katalog und mach Fotos zum zweiten für unsere sozialen Netzwerke. Gibt es da so einen großen Unterschied? Ich dachte, es geht um gute Ausleuchtung, Tiefenschärfe, bla bla bla, aber offensichtlich gibt es da verschiedene Regeln.
Definitiv. Hast du schön gesagt. Natürlich darfst du dich immer auf den Kanal anpassen. Also die Menschen sind ja meistens unterschiedlich unterwegs, ob sie jetzt einen Katalog anschauen, ob sie auf Social Media irgendwie unterwegs scrollen und so weiter und so fort. Also es ist ganz einfach erklärt. So, wenn ich durch Instagram scrolle, dann suche ich nicht nach dir und deinem Produkt, deiner Dienstleistung. So, ich scroll da durch Instagram, möchte irgendwie unterhalten werden. Und da dann Aufmerksamkeit zu generieren, ist ein ganz anderes Spiel, als wenn ich mir einen Katalog von dir hole und dann explizit in deinem Katalog blätter und ich habe ja eh schon die Kaufabsicht. Also es ist in, die coolen Kids sprechen ja immer von Funneln oder von Flywheels. So ist es im Funnel in einem ganz anderen Bereich, so ein Katalog oder Social Media. Da sind wir sehr viel weiter oben.
Ja, und das betrifft ja nicht nur die Bildsprache, sondern auch den Textinhalt. Ist das der Grund, warum eben manchmal auch Social-Media-Aktivitäten von, ich sag mal, Industrieunternehmen etwas hölzern oder spröde wirken? Ich sag mal so als Beispiel immer so auf Facebook irgendwie die Vorstellung einer neuen Stanzmaschine. Das finde ich so attraktiv wie, ich weiß es nicht, ein technisches Datenblatt lesen.
Ja, ich
das
weiß,
macht man, glaube ich, nicht, oder?
Ich weiß es immer. Ja, das macht man nicht, ist immer so eine Sache. Nee. Also es geht ja, also was viele immer falsch machen, ist so das Anfangsgame. So, also die überlegen sich, okay, ich möchte jetzt auf Social Media anfangen, dann bewerbe ich doch einfach mal mein Produkt. So, also immer aus deiner Brille, was ist an meinem Produkt irgendwie cool, das möchte ich in den Vordergrund stellen. Anstatt sich mal die andere Frage zu stellen, was möchten denn die Leute von mir sehen? So, wenn ich hier eine coole Stanzmaschine habe, vielleicht kann ich dann was Witziges damit aufnehmen, die Leute irgendwie unterhalten mit dieser Stanzmaschine und dann über diesen Bogen diese Maschine irgendwie verkaufen. I don't know. Müsste ich mir mal diese Stanzmaschine genauer anschauen. Mhm. Aber es ist eben immer die Frage, was möchten denn die Leute sehen und nicht, was möchte ich denn hierher zeigen?
Ja, also wenn ich dich so verstehe oder richtig verstehe, wollen die Leute, die Zielgruppen jetzt keine Maschine sehen, sondern eher Anwendungen. Sie wollen wahrscheinlich auch Stories sehen. Ich vermute mal, nach wie vor gilt auch das Motto, wenn Menschen auf dem Bild sind, funktioniert es immer besser, als wenn nur ein reines Gerät abgebildet wird. Ist das so? Gibt es da so gewisse Regeln? Also mindestens zwei People müssen da irgendwie miteinander im Gespräch sein?
Ja, also es ist natürlich grundsätzlich psychologisch. Ich bin auch nur Hobbypsychologe, ich habe da wenig tiefgreifende Ahnung davon. Aber es funktioniert natürlich meistens besser, wenn Menschen mit dabei sind, einfach weil wir Menschen gerne andere Menschen sehen. So. Jetzt gibt es natürlich auch die guten Gegenbeispiele. Auf YouTube trendet ja immer so eine Maschine, die wahnsinnig viel Druck auf irgendwelche Sachen ausübt. So, da lege ich irgendwie einen Fußball rein und diese Maschine drückt den Fußball zusammen oder diese Maschine drückt einen Spiegel zusammen und was passiert dann damit? Da siehst du auch keine Menschen, aber es ist halt irgendwie unterhaltend. Also die Grundsatzfrage ist immer, unterhält das die Menschen oder zeigt es, bringt es, oh, ich hasse es, das jetzt zu sagen, aber bringt es diesen Menschen irgendwie einen Mehrwert, unterhält es sie, informiert es sie und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, wie mache ich das? Ob da jetzt Menschen drin sind oder nicht, I don't care.
Ja. Ich habe gehört, es gibt ja auch einen sehr erfolgreichen YouTuber oder für Instagram, ich weiß nicht, wo er unterwegs ist, der nur postet, wie er mit seinem Auto über irgendwelche Gegenstände fährt. Der zerrollt dann irgendwelche Konservendosen, iPhones oder was auch immer. Ich gebe zu, ich bin auch schon an solchen Videos hängen geblieben, bis ich dann irgendwann dachte, so, jetzt wach mal auf aus deiner Hypnose. Aber es scheint zu ziehen. Jetzt ist es ja so, jeder Unternehmerin, jeder Unternehmer, die in einem, ich sag mal, konservativen Business unterwegs sind, bleiben wir mal bei dieser Maschinenbaufirma, die Stanzmaschinen herstellt, die gucken sich abends auch solche Videos an. Die bestellen auch bei Zalando ihre Sneaker fürs Wochenende. Aber sobald die wieder in ihr B2B-Business zurückswitchen, glauben sie wieder seriös sein zu müssen. Also, du sagst ja, das ist gar nicht immer das, was zieht. Man muss Mehrwerte bieten, man muss Stories erzählen. Wenn Menschen abzubilden sind, ist das häufig ein Zugpferd, muss nicht immer sein. Aber wie kann jetzt ein Unternehmen herantreten? Die kommen ja dann, ich sag mal, möglicherweise mit der Marketingleitung zu dir und sagen so, wir haben jetzt hier auch einen Fundus an Bildmaterial und wir haben Pressetexte und wir können auch gut Texte schreiben. Wo fängst du da an? Was muss ein Unternehmen als erstes lernen? Oder entwickelst du mit denen eine Story oder wie geht man da vor? Dann sicherlich musst du da die ein oder andere Gewohnheit erstmal aufbrechen.
Ja, definitiv. Also ich meine, es herrscht ja immer noch dieses Denkmuster, B2B und B2C unterscheiden sich unglaublich stark im Marketing voneinander. Am Ende des Tages, das sagen ja auch so viele, ist es immer noch human to human, so ich verkaufe immer noch an Menschen. Das ist so erstmal der Grundsatz. Und ich habe es auch immer stärker gemerkt, so je weiter ich da drin bin, desto mehr merke ich, das hat auch die gleichen Grundzüge. So, also junge Menschen fahren auf Sachen ab, die lustig sind, die irgendwie unterhaltend sind. Und auch alte Menschen wollen irgendwie mal lachen. Es ist ja nicht so, dass alte Menschen sich nicht entertainen lassen möchten. Das ist nur irgendwie die Art und Weise, wie man dieses Klientel anspricht, unterscheidet sich dann noch ein bisschen wahrscheinlich. Was ich ganz gerne mache, um jetzt mal auf den exemplarischen Prozess zu gehen, ist natürlich immer erst die Grundlagen zu arbeiten. So Privatpersonen und Selbstständigen, die gerade anfangen, rate ich immer ganz gerne, legt einfach mal los mit Content. So probiert euch aus, macht die Sachen, die euch Spaß machen und dann werdet ihr schon sehen, wo das hingeht. Bei etablierten Unternehmen ist es schwierig, diese Strategie zu fahren, weil es einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit von Misserfolg hat. Deshalb ist da immer die Vorgehensweise, so lasst uns erstmal ein stabiles Fundament aufbauen. So, wofür steht ihr denn mit eurem Unternehmen? Wofür steht ihr als Mitarbeitende dieses Unternehmens? So, was ist euch gerade wichtig? Was für Produkte bietet ihr denn an und wem bietet ihr das denn überhaupt an? So, das ist immer ein sehr, sehr entscheidendes Puzzlestück, das viele immer vergessen. So, wie sprechen wir denn die Leute an, die es tatsächlich betrifft? Das ist eigentlich Grundsatz Marketing, das lernt jeder Marketing-Studie im ersten Semester. So, du musst die Leute ansprechen, die es letztendlich kaufen sollen. Aber das vergessen so viele immer. Und dann werfen die Leute immer mit irgendwelchen Buzzwords wie Buyer-Personas und so weiter und so fort um sich rum. Das heißt also, ich sollte mir anschauen, wer kauft es denn potenziell? Und dann darauf meine Social-Media-Strategie entwickeln.
Ich habe mal für mich so einen Test durchgeführt, nämlich Armin, schalt mal dein Gehirn aus, wenn du über deinen Content in sozialen Netzwerken nachdenkst. Und das funktioniert manchmal recht gut, weil mein Gehirn sagt mir eben oft, du musst oder man macht. Also man geht sehr stark so nach den Konventionen. Ich bin ja als gelernter Werbekaufmann ja auch ausgebildet darin, wie man Werbetexte schreibt. Aber das ist eben nicht die beste Hilfestellung, zudem ist es ja auch schon ein paar Jahre her. Das ist ja auch nicht immer die beste Hilfestellung, wenn es eben darum geht, bei Instagram oder bei Facebook eben gute Likes zu bekommen. Ja? Mhm. Und du hast eben noch eins gesagt, wird mir auch zunehmend deutlich, als jemand, der schon ein paar Tage älter ist als 40, also knapp 50, dass ja auch meine Zielgruppen immer jünger werden. Darauf möchte ich mich auch einstellen. Also wenn meine Entscheider 30 Jahre alt sind beispielsweise, dann sind die natürlich mit einem ganz anderen Medienkonsumverhalten aufgewachsen als ich. Die haben nicht um 8 Uhr Tagesschau geguckt, sondern die sind aufgewachsen mit dem Smartphone und inzwischen mache ich das ja auch. Man liest die Nachrichten und hört die Nachrichten dann, wenn man die Zeit hat und wenn man es möchte. Und so verhält sich, wie du ja sagtest, eben das Verhalten im B2C, aber auch im B2B-Bereich. Also warum soll ein Einkäufer eines mittelständischen Unternehmens abends auf dem Smartphone ganz schnell mal ein paar Dinge bestellen, tagsüber in einer Umgebung unterwegs sein, die nur nüchtern und streng und mit Zugangsdaten sozusagen abgeschirmt ist. Der will die gleiche Kompatibilität haben, wie er es in seinem Bereich Privatleben eben auch hat. Und du sagtest ja, bei deinen Selbstständigen gibst du die Empfehlung, fangt erst mal an und sammelt Erfahrung. Was sind denn so für dich Messkriterien eigentlich für guten oder für schlechten Content? Misst man da die Engagementraten oder gibt es dann richtig oder ein falsch? Kann man das in Büchern nachlesen? Wenn ja, wie heißen
die? Ja, okay. Also auf die Frage gibt es eine einfache Antwort. Frag 7 Marketer und du kriegst 9 Antworten auf diese Frage. Also es gibt die unterschiedlichsten KPIs und so weiter und so fort und OKRs und wie man das denn alles heutzutage nennt. Am Ende des Tages bin ich super pragmatisch und stelle mir immer die Frage, so wie viel Aufträge sind denn aus diesem Content entstanden? Wie viele Leute haben sich für die neue Softwarelösung eingetragen und so weiter und so fort? Also am Ende des Tages zählen keine Likes, zählen keine Kommentare und so weiter und so fort. Am Ende des Tages zählt dann eben doch, was da an Sales bei rumkommt oder eben an was auch immer man messen möchte. So manche Menschen möchten ja nur bekannter werden. So dann ist natürlich irgendwie die Reichweite spannender. Aber was ich eben meistens habe, ist Sales als spannende Messgröße.
Ja. Also ich habe ja in meiner letzten Folge mit der Eugenia Mönning von Otto gesprochen, die ja in ihrem Unternehmen verantwortet den ganzen Bereich des Corporate Influencings. Und das fand ich auch spannend, weil sie sagte eben, natürlich bilden wir unsere Influencer aus, wir schulen sie, damit sie eben das Rüstzeug haben, aber letztendlich kontrollieren wir nicht, was sie machen. Das ist auch ein Stück weit Vertrauen, aber sobald wir es kontrollieren würden, wird es an Authentizität verlieren. Das ist für mich auch ein wichtiges Stichwort, zwar auch das Buzzword der letzten 5 Jahre, fünfmal hintereinander, zumindest für mich gefühlt, Authentizität, aber letztendlich geht es ja darum. Also wenn ein Mitarbeiter so schreibt, wie er oder sie denkt und fühlt und sagt, hey, cooler Laden hier, dann hat das natürlich eine höhere Glaubwürdigkeit, als wenn gleich die PR-Abteilung sagt, Laden darfst du nicht schreiben, du musst schreiben, Unternehmensgruppe oder was auch immer. Dann wird es ja schon gleich wieder gestellt und dann ist es einmal durch die Zensur gelaufen und es verliert vor allen Dingen dann auch ja die Lust, spontan mal gerade was zu posten. Vielleicht beim Betreten des Firmengebäudes den schönen Blumenstrauß abzulichten und zu sagen, hey, hier ist der Frühling eingekehrt, ohne dass man das jetzt aber durch irgendein Gremium schicken muss zur Kontrolle. Und so mache ich das ja in meinen Postbeiträgen eben auch. Ich versuche dann eine gewisse Kontinuität reinzubekommen, einen gewissen roten Faden auch vom Corporate Design. Aber letztendlich stelle ich dann wieder fest, wenn ich mir die Werte anschaue, gut performt auf das, was ich am wenigsten so vermutet hatte. Inzwischen habe ich ein Gespür dafür, aber inzwischen weiß ich natürlich auch, was ganz gut performt, aber trotz alledem, es überrascht mich dann immer wieder mal. Würdest du denn sagen, darauf will ich hinaus, Robin, braucht es im Social Media, wenn man dann über Content Creation spricht, auch sowas wie eine Art Guideline, sowas wie ein Corporate Design oder sagst du, egal, Anarchie und scheiß auf alle Regeln, die in den Meffert-Büchern stehen, Hauptsache es knallt? Jetzt mal sehr grob ausgesprochen.
Schön gesagt. Na, am liebsten wäre mir natürlich zweite Variante, aber ich bin mir auch der Realität bewusst. So, ich weiß, also Unternehmen möchten ja für etwas stehen oder stehen für etwas, um es besser auszudrücken. Und ich glaube, dass man die zwei Welten ganz gut vereinen kann, indem man sagt, so hier sind die Leitplanken, innerhalb dessen ihr spielen dürft. So, das sind unsere Unternehmenswerte. Das und das möchten wir anbieten und so weiter und so fort. Aber hier könnt ihr euch völlig austoben. So, da könnt ihr machen, was ihr möchtet. So, benutzt halt immer mal wieder die und die Farben. So, wir haben hier ein schickes Magenta, keine Ahnung, wir haben hier ein schickes Türkis, verwendet halt diese Farben. Aber ich glaube immer, dass Corporate Influencer eh schon die Kultur ja leben. Also ich meine, diese Menschen heuern ja nicht an einem Laden, der nicht zu ihnen passt. Hoffentlich. Das ist natürlich die Grundeinstellung, die ich habe. Das heißt, also ich glaube, dass diese Menschen eh schon gut zum Unternehmen passen und die Werte des Unternehmens eh schon leben. Und wenn sie dann diese Leitplanken bekommen, dann können sie auch rausballern, was sie denn rausballern möchten. Und dass es dann auch gut wird.
Ja. Jetzt ist es in meinem Kontext so, ich arbeite ja sehr viel mit Vertriebsabteilungen und wenn es dann darum geht, dass alle Vertriebsmitarbeiter beispielsweise im Außendienst, die ein gutes Netzwerk haben, jetzt nochmal geschult und eingewiesen werden, mehr Social Selling zu betreiben. Dann ist das natürlich so eine Halbfreiwilligkeit. Ja, bei den Corporate Influencern setzt man auf das Prinzip der Freiwilligkeit. Man fragt quasi in die Belegschaft, wer hat Lust, wer kann sich das vorstellen? Und die sich melden, werden entsprechend geschult. Im Vertrieb ist es oft so, dass man dann sagt, hey, macht es bitte alle. Das ist so eine Halbfreiwilligkeit. Natürlich kenne ich auch Unternehmen, wo man dann merkt oder auch sagt, hier, da gibt es zwei bei uns im Team, die sind in den sozialen Netzwerken auch kaum vertreten, die wollen das auch nicht gut, denen stellen wir das auch frei, es eben nicht zu tun. Aber gut, jetzt sind da eben vielleicht von den 10 Vertrieblern 8 übrig geblieben, die sagen, ja, können wir uns gut vorstellen, werden jetzt geschult, bekommen jetzt vielleicht auch ein Premium-Profil bei Xing vom Arbeitgeber bezahlt oder nutzen möglicherweise auch ihre privaten Profile bei Facebook, um auch über ihren Arbeitgeber zu sprechen. Was ich höre, was zunimmt, ist WhatsApp. Also viele sind ja inzwischen mit ihren Kunden in regelrechten WhatsApp-Gruppen organisiert. Es gibt zum Beispiel von der Raiffeisen-Genossenschaft für die Landwirte das Zwiebelforum. Wusstest du das? Dass es in Deutschland ein Zwiebelforum gibt. Da sind alle Landwirte organisiert oder viele, die Zwiebeln anbauen. Und diese Pflanze ist offensichtlich ein sensibles Produkt und da gibt es viel auszutauschen. Und da kann man sich natürlich auch als Anbieter von Düngemitteln, Saatgut oder was auch immer natürlich gut tummeln, um immer wieder Content zu posten. Jetzt ist ja das Problem, diese Vertriebsmitarbeiter sagen dann, hey, wir würden das gerne machen, aber wir brauchen eine Unterstützung. Wie gehst du mit denen vor? Machst du so richtige Schreibkurse, wie man lernt, gut zu texten, zu posten? Oder wie lernen die besser, Content zu createn?
Ah, super spannende Frage. Also am Ende des Tages, ich schlage jetzt so einen kleinen Bogen. So, ich komme ja so ein bisschen aus einer Projektmanagement-Welt und habe mal so ein bisschen Scrum eingeführt bei größeren Konzernen. Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Rahmenwerke, die so ein so eine Umwandlung, auch eine agile Umwandlung beispielsweise von Unternehmen irgendwie darstellen. Und da ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir am Anfang erstmal eine Awareness haben. So, also es muss klar sein, hier muss sich was ändern. So, wir haben hier Probleme im Vertrieb, so, wir müssen was anders machen. Und dann als zweiten Schritt ganz, ganz stark müssen wir diesen Wunsch erwecken, dass was anders wird. So, und jetzt sind wir hier an diesem Standpunkt. Okay, ja, was machen wir denn nun? So, jetzt, wir wissen, dass was anders werden sollte. Wir wollen das auch irgendwie ändern, aber wir wissen einfach noch nicht so genau, wie es denn sein soll. Und dazu gibt es ein tolles Buch. Und das heißt Steal Like an Artist. Ich habe leider den Autor nicht so ganz im Kopf. Das ich wirklich jedem empfehlen kann, der irgendwie kreativ sein möchte oder Content kreieren möchte, in dem so viele Grundregeln von kreativem Arbeiten drin sind. Am Ende des Tages ist es so, dass du am Anfang sehr viel dich inspirieren lassen wirst. So, du wirst andere Leute anschauen, die erfolgreich das tun, was du jetzt gerade tust. So, schau dir erfolgreiche Social Seller an, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram. Schau, was sie denn tun, was posten sie, was ist so deren Strategie. Und dann kannst du sehr schnell auch sehen, was da funktioniert. Und dann kannst du mit deinen eigenen Dingen loslegen, dann kannst du mit deinen eigenen Posts mal dich so ein bisschen rantasten, wirst dann wahrscheinlich nicht das tun, was dein großes Vorbild so tut, sondern wirst irgendwann deinen eigenen Weg finden. Aber so die ersten, um das mal bildlich auszudrücken, so du gehst in den Fußstapfen mal nach vorne, weil irgendwann kannst du gut genug laufen, um mal diesen Weg zu verlassen und irgendwie deinen eigenen Weg zu finden. Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen, sehr abstrakt, ja. Aber das ist so die Vorgehensweise.
Aber Robin, das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil ich sag mal, ich bin jetzt vielleicht der Key-Account-Manager dieses Maschinenbauherstellers für Stanzmaschinen und folge jetzt vielleicht einer Influencerin auf Instagram, die aber locker meine Tochter sein könnte, die sehr erfolgreich ist mit ihren Kosmetikprodukten, in Dubai lebt. Und aber was davon kann ich denn jetzt adaptieren und was eher verwerfen? Also ich lebe in Ostwestfalen und nicht in Dubai. Also irgendwelche Wolkenkratzerlandschaften kann ich nicht müde und zeigen, außer ich habe einen Greenscreen. Ich bin keine Mitte 20 mehr und es geht nicht um Kosmetikprodukte, sondern um Maschinen. So, das heißt, ich glaube, das ist genau dieser Spannungsbogen, dass viele Entscheiderinnen und viele Entscheider, die sich jetzt auf dieses Thema einlassen, sagen, ja, das ist ja durchaus sexy und ich habe natürlich in meinem Insta-Profil auch so ein paar junge YouTuber, Influencer, denen ich folge, weil ich die auch ganz schick finde, aber so wie die kann ich das ja gar nicht machen, das ist ja gar nicht mein Business. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung für die Firmen, da so ein Stück weit auch locker zu lassen, mal sich zu entkrampfen. Man könnte ihnen ja auch empfehlen, trink mal abends ein paar Wein mehr und poste dann mal, um am nächsten Tag zu sehen, was sie angerichtet hat. Aber vielleicht sind das genau die Durchbrüche, die man braucht.
Mhm.
Ja. Wirklich. Also ich finde das schon stark. Also weil, ich sag mal, ein Maschinenbauer kann ja nicht irgendwelche, ich sag mal so sexy Stories posten und sagen, hey, total nice. Und also das muss ja auch, jetzt bleibe ich wieder beim, oder komme ich wieder auf das Passwort zurück, es muss ja auch ein Stück weit authentisch bleiben, also auch zum Kontext passen.
Mhm.
Ja, wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Unternehmen also seriös und mutig zugleich sind? Weil ein bisschen müssen sie sich ja trauen. Mhm. Würdest du sagen, auch einfach mal was raushauen und gut, man kann ja letztendlich nichts kaputt machen?
Ja, kaputt machen könnte man schon theoretisch, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering. Das erfordert natürlich oftmals Mut, sich zu zeigen, gerade wenn man persönlich auch wenig Content produziert, dann irgendwie in einem beruflichen Kontext das zu machen. Das ist natürlich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Das verstehe ich voll und ganz. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, das mal zu machen. Und wenn der Wein am Abend hilft, so why not? So, da bin ich pragmatisch. Aber ich glaube, es hilft, wenn man seine seriöse Linie erstmal ganz gut durchzieht. Und dann immer mal wieder, so rechts und links, mal wieder was Witziges macht. Oder was nicht eben dem Tonus entspricht, den man sonst immer macht. Ich hab das auf LinkedIn auch anfangs so durchgespielt. So, ich muss jetzt der seriöse Videograf sein. Ich mache eure Videos und die sind toll, die sehen schön aus und erfüllen eure Ziele. Bis ich dann irgendwann gesehen habe, okay, die Leute spricht das nicht an, weil das halt irgendwie wie aus den 90ern klingt. Und dann habe ich auch sehr, sehr schnell gemerkt, okay, die Leute wollen auch irgendwie unterhalten werden. Auch auf so einer seriösen Business-Plattform wie LinkedIn. So, dann versuche ich mal hier einen Witz einzustreuen, hier mache ich mal eine witzige Bemerkung und so weiter und so fort. Und dadurch findest du dich als Creator, der du dann ja bist, auch wenn du Vertriebler offiziell noch bist oder Key-Account-Manager oder wie du dich auch immer nennst. Und da findest du dich dann irgendwann wieder eben als Creator. So, aber es erfordert eben den Mut, das erstmal auszuprobieren und zu tun. Da führt leider kein Weg dran vorbei.
Ja, und ich glaube, die Konsequenzen sind auch überschaubar, weil wir dürfen uns jetzt auch als B2B-Influencer nicht zu wichtig nehmen, weil das, ich sag mal, selbst wenn wir mal einen peinlichen Beitrag posten, also mit peinlich meine ich jetzt nicht irgendwelche Nacktbilder, sondern irgendwie einen Beitrag, also ich gucke mir manchmal so alte Beiträge von mir an und denke, oh, was hast du denn vor 2 Jahren gepostet, würdest du heute nie so machen. So, aber letztendlich, das haben dann vielleicht 500 Menschen gesehen, 3 haben es kommentiert, wenn überhaupt, das hat jetzt ja nicht diese virale Durchdringung wie manch anderes, was jetzt, ich sag mal, durch die Medien schießt, ja, was sogar bei BBC und den Tagesthemen nochmal Verwendung findet. Also da dürfen wir unsere eigene Bedeutung nicht überschätzen. Also von daher, ich finde es vertretbar, wenn man einfach auch mal was postet, wo man sich nach einiger Zeit sagt, oh, war ein bisschen blöd, aber letztendlich der Kollateralschaden ist echt minimal.
Das ist auch das Schöne irgendwie an diesen sozialen Netzwerken. So schlechter Content in Anführungsstrichen wird halt wenig gesehen. So die Leute reagieren einfach nicht drauf und dann scrollen die weiter. So vielleicht behalten sie im Hinterkopf, okay, das war jetzt richtig mies, was der Robin da wieder produziert hat. Aber das Tolle ist ja gerade auch im Gegenschluss, so guter Content wird dann eben gesehen. So alles, was schlecht ist, wird eben beiseite geschoben und alles, was gut ist, bleibt dann eben bei den Leuten hängen. Ja. Ich habe auch, also du möchtest nicht wissen, wie viele schlechte Posts ich abgesetzt habe und wie viel Quatsch ich einfach nur in so sozialen Medien geschrieben habe, einfach nur, um was zu posten.
Ich habe das eben gerade gemerkt, als ich das gesagt habe, hast du so geschmunzelt, dass ich dir schon angesehen habe, hey, der Robin, der Experte, der hat auch ganz schön viel Mist produziert. Ja gut, das sagen auch viele erfolgreiche Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik, also extrem erfolgreiche Menschen, Millionäre, die sagen, ich habe so viele Fehler gemacht, aber ohne die Fehler wäre ich ja nicht weiter. Und ich glaube, das ist so ein deutsches Prinzip, immer dieses Perfektsein, immer nur ein richtiges Ergebnis abgeben, bloß nicht blamieren. Ja, bitte, also was macht das Leben spannend? Das ist doch gerade schön, wir denken doch alle mit Freude an die Videos oder die BBC-Nachrichten, wo der Reporter vor der Kamera saß und mit einmal die Kinder ins Zimmer kam und seine Frau auf den Boden robbte. Ich meine, niemand hat doch mehr Sympathie weltweit erhalten wie dieser Journalist, wie diese Frau, wie diese Kinder, weil das, was passiert ist, das Natürlichste dieser Welt. Und der hat wahrscheinlich Blut und Wasser geschwitzt und vor einigen Wochen war, glaube ich, der Gründer von Trivago in einer Nachrichtensendung auch über Zoom zugeschaltet und es kam seine Tochter ins Zimmer und er hat das Beste gemacht, was er machen konnte, hat die Tochter einfach auf den Schoß genommen. Hat der Nachrichtensprecher erst mit ihm über seine Tochter kurz gesprochen und dann hat er gesagt, und jetzt lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema Reisen, weil das war das zentrale Thema. Das fand ich ganz cool und souverän und das zeigt ja auch, hey, auch diese Menschen haben Kinder, auch diese Menschen arbeiten im Homeoffice, auch diese Menschen können nicht alles planen und absichern. Das ist also, das macht es auch so, ja, natürlich und das heißt ja auch ein Stück weit mal die Kontrolle abgeben und auch mal in Kauf nehmen, dass was passiert. Ich habe mir eine Zeit lang davor gescheut, zum Beispiel Podcast-Interviews in der Öffentlichkeit zu führen, also irgendwo in der Hotellobby oder im Restaurant. Inzwischen mache ich das, also sofern das noch möglich ist. Für die Jungen unter uns, Restaurants sind Orte, an denen man mal früher ging, um da Essen zu bestellen und dort auch zu essen. Also und dann kommt der Kellner mal an den Tisch und fragt, möchten Sie noch was trinken? Und dann sagt man ihm, nein, danke und das ist dann mit auf dem Band und man schneidet es raus. So what? Aber jeder merkt, es ist ein natürliches Gespräch. Robin, von dir möchte ich jetzt gerne noch so sozusagen die 3 wichtigsten Ratschläge bekommen. Jetzt runzel nicht die Stirn, die bist du uns jetzt schuldig. Nein, ich sag mal so, die 3 Tipps, die du mit uns auf dem Weg oder mit auf den Weg geben möchtest, worauf sollte man wirklich achten, wenn man Content kreiert in den sozialen Netzwerken? Egal ob LinkedIn, Xing oder Insta, Facebook oder wo auch immer du unterstützt. Wenn es so die 3 Tipps gibt, welche wären das?
Okay. Ah, spannend. Jetzt habe ich natürlich 100 Tipps im Kopf, aber ich versuche es mal zu destillieren. okay, 1 ist der klassische Marketing-Ratschlag. Setz die Kundenbrille auf oder Kundinnenbrille und schau, was Leute an dir interessant finden könnten. Erster Ratschlag. Zweiter Ratschlag. Vergiss den Spaß nicht dabei. Ist unglaublich wichtig. Du wirst Content nur langfristig machen können, wenn du auch Spaß dran findest. Sondern es ist sehr, sehr spannend, dann die Schnittmenge zu finden zwischen Kundenbrille und dem, was dir Freude bereitet. Und drittens, es macht unglaublich viel Spaß, aber irgendwann muss es auch einfach mal nur sein. Also es gibt natürlich tiefe, tiefe Täler, wie bei allem gibt es ein Auf und Ab. Und das Tal wird auch kommen. Vielleicht brechen deine Engagement Rights ein. Du kriegst irgendwie ein Shadow Ban oder sowas. Also deine Beiträge werden nicht mehr ausgespielt, aber dann musst du halt einfach da durch. So, jetzt muss ich den Motivationscode spielen. So, da musst du die Zähne zusammenbeißen und immer mal wieder weiter das machen. Und dann kommt der Spaß auch sehr, sehr schnell wieder.
Super. Das heißt, dranbleiben, also auch eine gewisse Kontinuität, also auch eine gewisse Frequenz
Genau,
einhalten.
also da gibt es also da gibt es nur so Pi mal Daumen, so fang einfach mal an, einmal die Woche, dann kannst du es auch immer noch erhöhen auf zweimal die Woche und so weiter und so fort. So, wenn du dann natürlich das Ganze richtig aufziehst, dann bist du irgendwann mal bei einmal pro Tag, aber das ergibt sich im Prozess.
Robin, wir haben über ganz viele Themen gesprochen im Kontext Content Creation. Wir haben aber auch so viele Randbereiche geschnitten, wie Bildgestaltung, wie Posting. Wir können jetzt über Cross-Posting-Tools sprechen und. Aber das sind andere Themen für andere Folgen. Robin, ich fand das wie immer sehr spannend, mit dir zu sprechen. Auch ich habe wieder tolle Tipps von dir mit aufgenommen. Das ist ja der eigentliche Zweck des Podcasts, dass ich von anderen lerne. Nein, ich möchte natürlich viele Experten im Kontext Vertrieb immer wieder einladen, dass sie darüber berichten, damit nicht nur ich, sondern vor allem meine Zuhörerinnen und Zuhörer davon lernen. Es war super spannend. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir werden sicherlich noch öfter sprechen, da wir ja auch das ein oder andere Kundenprojekt mal miteinander anstreben. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich hoffe, dass wir noch tolle Beiträge von dir in den sozialen Netzwerken sehen und hören werden. Danke, dass du da warst, Robin.
Immer wieder gern. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.